Ihr hört Just the Two of Us. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Wer jetzt genau hingehört hat, hat im Hintergrund schon jemand atmen hören. Und wenn jemand atmet, ist es meistens Alex. Hallo Alex.
Ja, schönen guten Tag, hallo zusammen.
Genau, wir sind mal wieder zur Zweitferienzeit. Alle haben irgendwas anderes Besseres zu tun, außer der eine Blödmann, der immer zu Hause im Keller ist und nicht mehr rauskommt. Das bin ich, Daniel. Wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen, haben ein paar Serien angeschaut. Wobei, ich glaube, die im Großen und Ganzen ganz gut abgeschnitten sind, aber unterschiedlicher nicht sein könnten, in gewisser Weise. Dann, es handelt sich einmal um When They See Us von, beziehungsweise auf Netflix läuft diese Serie, oder ist eigentlich eine Miniserie. Man könnte fast sagen, Alex, das ist mehr so eine, fast eine mini-dokumentarisch angehauchte Serie. Beruht ja auf einer wahren Begebenheit.
Ja, richtig, aber es ist keine dokumentarische Züge dabei, aber beruht auf eine wahre Begebenheit, ja.
Genau. Und die zweite, die läuft bei Amazon, also wer Amazon Prime hat, der ist da auch mit im Boot. Das ist Good Omens, das ist einem im Original, glaube ich, bei irgendeiner britischen Serie, sagen wir mal BBC, da können wir so verkehrt nicht sein. Bei BBC, die jetzt bei Amazon läuft, eine, sind 6 Episoden, eine kleine, sehr kontrovers diskutierte Serie, die, wo ich positiv überrascht war, ist ja noch eine Miniserie, die das ein oder andere auch, sagen wir mal, den kleinen Shitstorm ausgelöst hat. Denn da geht es halt um, ja, um Gott und Teufel und alles so hoch und runter so ein bisschen. Und das fand ich irgendwie, wie gesagt, sehr amüsant. Also wer so viel vorweg ein Faible für Neil Gaiman hat, der ist im Boot und originär kam das ja nicht von Neil Gaiman, sondern von Terry Pratchett und der ist ja für seine verrückten Fantasiewelten bekannt. Bevor wir zur ersten Serie kommen, Alex, du hast gerade einen Artikel gelesen im Spiegel Online, machen keine Werbung für Spiegel Online, haben nichts davon. Die Emmy-Nominierungen sind raus und eine Serie hat ganz gut abgeschnitten. Ne?
Genau, also eigentlich nochmal Annemaries und Eriks Thema, aber da die beiden ja jetzt nicht da sind, müssen wir das machen. Und zwar Game of Thrones hat hier neue Rekorde aufgesetzt und ist mit 22 geht mit 22 Nominierungen ins Rennen, was unglaublich viel ist. Ich glaube, es gab es so noch nicht. Ist falsch. Ich stehe es gerade hier. NYPD Blue hat 27 Nominierungen erhalten. Aber ich sag mal so, die können noch einen Rekord knacken, indem sie halt, jetzt muss ich mal Return machen. Jetzt habe ich gerade die Zahlen ein bisschen. Also sie haben 32 Nominierungen, genau, weil im Vorjahr waren es 22 Nominierungen, dieses Jahr 32. Deswegen haben sie einen neuen Rekord aufgesetzt, weil NYPD Blue war 94, 27 Nominierungen an der Spitze. Das heißt, sie gehen hier mit großen Schritten vorbei. Sie werden mit Sicherheit auch einige abgreifen, einige Gewinne, einige Emmys. Sind wir mal gespannt, was das gibt. Dann im Weiteren, was auch gut nominiert ist, ist Chernobyl, haben wir ja auch besprochen, vorletzte Ausgabe. The Marvelous Miss Maisel ist auch wieder gut dabei bei der Nominierung. Sind wir gespannt, wer da gewinnt. Ist am 22. September, wird das ja stattfinden, die Emmy-Verleihung in L.A. Erik, Annemarie werden ja bestimmt wieder live gucken und uns dann in der nachfolgenden Ausgabe Sicherheit präsentieren, wer da alles, sag ich mal, gewonnen und verloren hat. Und eine unserer Miniserie, die wir heute vorstellen, When They See Us, wurde auch 16 Mal nominiert. Also von daher kann man, denke ich mal, ich weiß gar nicht, was das alles ist, aber es sind auf jeden Fall schön viele Kategorien. Aber auf jeden Fall spricht das ja auch von Qualität unserer heutigen Serie, die wir durchnehmen.
Genau. Und dann habe ich eine News noch, da wurde ich beim letzten Mal ja, also quasi in unserer internen Fortsetzungsvolkgruppe rigoros ausgebuht und ausgezählt, dass ich das so irgendwie mit einer Woche, zwei Wochen, 14 Tagen, was auch immer Verspätung gesagt hatte. Letzten Monat. Es ist schon ein Weilchen her, es ist mindestens 14 Tage her, wobei das ja mit dem nicht sein kann. Es ist jedenfalls jemand gestorben, wo es demzufolge kein richtiges Reboot geben wird, wobei das irgendwie mal kursierte. Es ging nicht um den Schauspieler, jetzt habe ich den Namen vergessen, nicht Willie Tanner, sondern wie heißt er im Original? Also richtig, Max Wright, genau. Max Wright ist im Alter von 75 Jahren an seiner Krebserkrankung gestorben. Der hat ja zuletzt relativ viele Schlagzeilen gemacht mit irgendwelchen Alkohol, Drogen und weiß der Teufel was und sah auch nicht mehr ganz so gut aus und irgendwie schon bisschen traurig, aber...
Ganz so schlimm kann nicht gewesen sein, weil 75 ist ja doch gutes Alter.
Ich glaube ja, ich denke mal, dass er das schon ganz... Naja, wie gesagt, aber wie gesagt, im Krebserkrankung 75 ist schon mehr oder weniger okay, aber je nachdem, wie es ausgegangen ist. Jedenfalls den gibt es nicht mehr, leider, schade, aber ja, vielleicht kommt trotzdem nochmal Alf irgendwie wieder, so die Erben. Wäre schon irgendwie cool. Ich glaube, Alf würde ich nochmal gucken. Kommt, glaube ich, immer noch ganz gut an. So, dann kommen wir zur ersten Serie des Podcasts. When They See Us ist, wie gesagt, eine, was war das, 4 Episoden, kleine Miniserie, die sehr emotional rüberkam. Hatte ich am Anfang gar nicht so gedacht. Ich dachte eher mehr wirklich tatsächlich auf der Dramaseite. Der reale Hintergrund war mir erst nach der ersten Episode so tatsächlich bewusst geworden, weil dann dachte ich mir, irgendwie erinnert dich die Geschichte an irgendetwas. Aber dazu gleich mehr. Und Alex wird uns kurz vorstellen, worum es denn dabei überhaupt geht.
Ja, richtig. Also ist eine Miniserie, Drama-Serie. Mir war der Hintergrund nicht bewusst, da bin ich auch, glaube ich, zu jung für. Auf jeden Fall wird oder ist gehypt, zu Recht gehypt, hat vorab mal eine kleine Nummer in der IMDb, hat es 9,1 von 10, also schon recht hoch. Aus meiner Sicht zu Recht kleines Vorresultat. Worum geht's? Also, When They See Us ist eine Story oder dreht um die Story der damals 1985 bekannten Central Park 5. Die Story relativ einfach erzählt. 1985, New York, Central Park. Viele Jugendliche, sage ich mal, hängen auf der Straße rum. In der Serie dreht sich, sag ich mal, um die Schwarzen, die halt auch viel draußen rumhängen, abhängen, wie man so sagt, im Park rumrennen. Ich sag mal in Anführungsstrichen Spaß haben, auch ein bisschen die Leute necken, bisschen einfach Spaß haben, was trinken, will was rauchen und ja, einfach, ne, wie sowas vielleicht auch aus Fernsehfilmen kennen, auch was haben draußen. Wir sehen am Anfang relativ viele Jugendliche, die einfach ja auf der Straße sind, miteinander Spaß haben, rumlaufen und dann nachts so um Mitternacht, wie gesagt, im Central Park sind, dort irgendwie sich zu einer Gruppe von 20, 30 Jungs zusammen rotten, einfach dort durchrennen, irgendwas vorhaben, irgendwie Spaß wollen, Spaß haben. Und dann sehen wir, wie sie aber ein bisschen übertreiben, so ein paar Radfahrer anpöbeln und auch einen anderen Weisen, sag ich mal, so ein bisschen, ja, nö, einfach verprügeln. Also gibt es auch so ein paar Szenen, wo sie dann so einfach prügeln. Das heißt, wo dann einfach die Stimmung auch ein bisschen umschlägt. Dann im weiteren, am selben Abend, selben Nacht, kommt halt die Polizei und räumt halt, sag ich mal, in dem Park auf, ne? Oder will halt da die Jungs ein bisschen zur Vernunft bringen und haben aber zeitgleich einen Vergewaltigungsfall. Was, habe ich mal nachgelesen, nein, was zu der Zeit gang und gäbe war, das klingt wieder blöd jetzt, aber zu der Zeit waren, ich habe irgendwie das mal gelesen, in New York, in diesen 1985 knapp an die 900 Vergewaltigungen im Jahr 85 passiert, ne? Also was enorm, unglaublich viel ist, ne? Von daher aber kann man sagen, das war jetzt blöd gesagt gang und gäbe zu der Zeit.
Nein, das ist ja das Interessante, in New York war ja zu der Zeit wirklich so der Moloch schlechthin und ich glaube, das war dann die Zeit, als Rudy Giuliani, warte mal, ich muss mal gucken, ob ich auf eine Liste finde, dann an die Macht kam und quasi dann erstmal so richtig, nicht an die Macht, also kam und dort erstmal so richtig aufgeräumt hat und den ganzen, sag mal, Sumpf, Drogen und Kriminalität da ausgelöscht hat. Warte mal, ich gucke gerade mal, 85, das war Ed Koch, der Giuliani, der kam erst 94, also fast 10 Jahre später, also jetzt, da muss es eine ganze Zeit lang richtig dreckig hergegangen sein und da konnte man sich in die Seitenstraße, also wer in New York schon mal war, geht heute halbwegs und damals, da war das quasi nicht das Todesurteil, aber nicht so sicher.
Ja, denk mal, als Weiser war das dann schon ein paar so No-Go-Areas. Auf jeden Fall dann eine vergewaltigte junge Joggerin, weiß natürlich, liegt im Krankenhaus ganz stark misshandelt, geschlagen, missbraucht und die Polizei hat im Prinzip erstmal keinen Verdächtigen, ne, keinen Täter an der Hand, so dass sie erstmal eine Handvoll, ich sag mal, der schwarzen Jungs einkassiert und wir dann sehen, wie eine, ist das die Staatsanwält oder die und eine Polizistin, ich glaube die Staatsanwältin, die dann sagt, ja, sie müssen jetzt einen Denkzettel irgendwie verpassen oder sie müssen ein Präzedenzfall, also, Exempel statuieren und einfach den Fall jetzt mal ein paar schwarzen Jungs in die Schuhe schieben, auf gut Deutsch, das ist, kann man ruhig so sagen, in die Schuhe schieben, so, dass die Öffentlichkeit ein bisschen aufwacht und sieht, die Jungs, ne, die haben es wirklich Faust in den Ohren und da müssen wir was gegen machen. So kann man, also so wird sie auch wirklich dargestellt, einfach einfach so als sag ich mal, Biest, die da den Fall einfach abschließen will mit allen Mitteln, mit allen illegalen Sachen und gefälschten Geständen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall lernen wir dann halt fünf, ich sag mal, verschiedene Jungs kennen. Zum einen ein 14-jähriger, also wirklich heftig 14-jähriger Junge, sage ich mal, der vom Trompetenunterricht am Nachmittag noch kommt und dann halt da mit seinen Jungs ein bisschen draußen ist. Ein anderer, der die Sportkarriere einschlagen will, ich sag mal, ein talentierter Baseballspieler, oder war das. Ein anderer, der ein bisschen zurückgeblieben ist, der nicht schreiben, nicht lesen kann und trotzdem irgendwie nett dargestellt. Und dann noch zwei andere, die einfach normale Jungs. So, und die wurden, sage ich mal, rausgepickt aus der Masse und denen wird halt in der ersten Folge, sage ich mal, von den weißen Cops ein Geständnis in den Mund gelegt. Die werden so lange über mehrere Stunden, über einen Tag ohne Essen, ohne Schlaf ausgefragt, ohne die Eltern dabei, so dass sie dann irgendwann einpreschen und dann ja einfach alles unterschreiben, alles sagen, nur damit sie da herauskommen. Ne? Und das ist natürlich dann ihr Anführungsstrichen ihr Todesurteil, ne? Weil sie einfach dann erzwungenes Geständnis unterschreiben. Das wird ziemlich heftig dargestellt, also das mit Anschreien, auch mit Schlägen. Der 14-Jährige wird richtig verprügelt. Also das ist schon ein heftiger Tobak, wie die Jungs da rangenommen werden. Und im Endeffekt, wie gesagt, sind es dann fünf Jungs von 14 bis 17, die dann ein erzwungenes Geständnis unterschreiben, aber auch auf Video aufgenommen wird. Ne? Und das ist dann halt der Aufhänger dafür, dass die Jungs in der Presse dann zum einen in der Presse als die Täter dargestellt werden, zum anderen aber auch von der schwarzen Gemeinschaft dann als erzwungene Geständnisse gesehen werden. Also das ist relativ offensichtlich dann für die vier, die unter 17 sind, werden halt noch als Jugendtäter verurteilt oder behandelt, Jugendstraftäter. Und der 17-Jährige, ganz tragische Geschichte eigentlich, der ist halt, sag ich mal, es wurde sein bester Freund wurde auch verhaftet von weißen Cops auf der Straße und er ist im Prinzip einfach nur mitgegangen, damit seine Mutter oder dass die Mutter von dem anderen Freund nicht sagt, du hast meinen Sohn da alleine zur Polizei gehen lassen. Und deswegen ist er einfach nur mitgegangen, weil er den halt irgendwie begleiten wollte. Und dann wurde er halt auch noch ausgesucht als Täter und ganz tragisch. Also wenn das wirklich so war, dann wirklich eine ganz tragische Nummer, weil er dann noch 17 war und als Erwachsenen strafrecht behandelt oder verurteilt wurde. So, das so die Story, so die fünf verschiedenen Jungs. Wir sehen in der ersten Folge halt, wie die gecasht werden und wie die halt das Geständnisse da zum Teil alle erzwungen werden und unterschreiben und die Eltern auch eigentlich so hilflos sind. Ne? Also zum Teil sind die Eltern halt auch nicht, ich sag mal jetzt ganz blöd, nicht die Schlausten, ne? und können mit der Situation nicht umgehen und wissen gar nicht, was sie machen sollen und reiten ihre Jungs dann eigentlich noch mehr rein zum Teil und sagen, ja, jetzt sag halt, was sie hören wollen und dann kommen wir hier schon raus. Ne? Natürlich wirklich ganz, ganz Schlimmes. Und dann halt die...
Ganz kurz, vor allen Dingen ist es ja so, die werden ja von den Polizisten teilweise auch dann erpresst. Ne? Also weiß dein Arbeitgeber, dass du schon mal im Knast warst, da hat der natürlich um seine Existenz Angst, gibt quasi das Leben in Anführungszeichen seines Sohnes dahin und sagt, unterschreib das mal. Oder da wird die Schwester quasi dahingehend manipuliert von dem einen, dass die dann sagt, sie muss unterschreiben, weil der ja noch nicht volljährig ist irgendwie. Und bis auf eine Mutter, die quasi da sagt, nee, mache ich nicht. Das ist halt echt deprimierend. Also das zu sehen, wie die sehenden Auges da irgendwie ein Geständnis fabrizieren. Also tatsächlich, mit Hilfe der Staatsanwältin am Ende auch so, dass das können doch nicht machen, die widersprechen sich da alle. Wir haben noch einen, den wir mit ins Boot nehmen können, weißt du? Und dann klappt das schon. Und das ist halt echt richtig hart. Und das ist ja tatsächlich so gewesen. Das ist ja das Schlimme. Das kam ja dann, wie gesagt, Jahre später raus. Das fiel vorweg. Das ist schon so ein bisschen dokumentativ, dass das alles halt wirklich nur an den Haaren herbeigezogen ist.
Ja, ist richtig. Also ich glaube, das war damals zu der Zeit, mit Sicherheit heute auch noch, ne? Also ich will das gar nicht in die Vergangenheit legen, aber dass das amerikanische Rechtssystem doch sehr zu hinterfragen ist, ne? Und bestimmt viele Unschuldige im Knast sitzen, weil die einfach ein Geständnis erzwungen bekommen haben. Ist auch diese andere Dokumentation auf Netflix mit dem Stephen Avery, wo der Junge dann auch das Geständnis sei mittlerweile oder Geständnis erzwungen wurde, ne? Und einfach die dann keine, wenn die einmal das unterschrieben haben oder gesagt haben, dann keine Chance mehr haben rauszukommen, das ist das Perverse. Und hier halt auch der Fall, ne? Also gezwungenes Geständnis, die fünf Jungs werden eingebuchtet und ich sag mal so, das ist halt ja schon sehr, sehr intensiv, sehr mitfühlend, schon die erste Folge, die eine gute Stunde geht, wie einfach die Eltern verzweifelt sind und wie man einfach den sagen oder reinschreien will, ja, hört auf damit und holt eure Jungs da raus und die haben keine Macht oder sowas. Aber das ist schon harter Tobak, geht schon relativ an die Nieren. Genau, und dann haben wir, wie gesagt, vier Folgen. In der zweiten Folge erleben wir dann den Gerichtsfall, die Verhandlung, wie man dann hin und her denkt, ja, sie kommen irgendwie raus und dann kommen sie aber doch nicht raus und dann haben sie doch noch irgendwie, dann schafft die Staatsanwaltschaft es irgendwie so zu drehen, dass das sieht irgendwie so einen Faden, so ein scheinheiliges Beweis dann haben. Und klar, so wie es kommen soll, ist ja auch Sache der Serie, dass dann einfach Jungs verurteilt werden. Vier im nach Jugendrecht und der 17-Jährige halt nach Erwachsenenrecht. Ne? Und das ist natürlich komplett dann sein Todesurteil, aber halt schlimmes Urteil. Dann sehen wir in der dritten Folge, wie die vier Jungs im Jugendstrafrecht, im Jugendgefängnis dort, sage ich mal, ihre, ich glaube, 4 bis 6 Jahre absitzen, je nach also verschiedene Urteile. Und ja, wie sie dann einfach auch dann rauskommen, da gibt es so einen kleinen Zeitsprung dann, wie sie dann halt nach dem Gefängnis rauskommen. Jeder Einzelne wird so durchgegangen und was dann so danach passiert, also immer ganz sehr interessante Geschichten danach. Ne? Der eine gerät wieder auf die schiefe Bahn, kommt wieder ins Gefängnis, der andere schlägt einen guten Weg ein. Also es ist schön zu sehen, wie sie das gemacht haben, dass man dann so Kind für Kind durchgeht und das miterlebt. Und die letzte Folge, fand ich, war dann eigentlich so mit die stärkste oder die ja einfühlsamste, wie man dann erlebt hat, wie der 17-Jährige, der nach Erwachsenenstrafrecht einfach diese Torturfängnis durchläuft. Ne? Also klar, das ist halt viel Hörensagen wahrscheinlich, der hat bestimmt viel erzählt, aber wenn auch nur, keine Ahnung, 60% so waren, wie sie gezeigt haben, ist das schon echt. Wie der einfach versucht hat, den ganzen Peinigern aus dem Weg zu gehen mit Einzelhaft, mit Verlegung und einfach nur näher zu seiner Mutter wollte, die aber gar nicht so richtig das wollte und mit ihm nichts mehr zu tun haben wollte. Und er einfach vor der Jury, die dann über Bewährung oder Nichtbewährung entschieden hat, nicht gesagt hat, dass er nicht schuldig ist, sondern einfach darauf beharrt hat, dass er nicht schuldig ist. Wie er dann Freunde gefunden hat im Gefängnis und die dann wieder verloren hat. Also ganz harter Stoff. Ne? Und wenn, wie gesagt, dann kriegt man so ein bisschen Einblick. Ganz schlimm, ne? Also das ist schon eine sehr, sehr intensive letzte Folge, intensive Serie. Da kann man, da denkt man schon oder überlegt man schon länger drüber nach, kann man drüber diskutieren. Auf jeden Fall dann natürlich das Ende kann man eigentlich vorab nehmen, ne? Die kommen alle frei und Jahre später wird dann das Urteil, vielleicht nicht Spoiler war, sollte ich hier vielleicht kurz abschalten, aber wir können ja drüber reden. Kommen alle dann raus, das Urteil wird dann revidiert. Ich sage nicht warum, das ist vielleicht eine Überraschung, wie das dann passiert. Also, ja, ganz überraschende Nummer dann gewesen eigentlich. Und die fünf Jungs kommen dann halt dann weiter zusammen und treffen sich dann auch danach und kriegen dann halt auch eine relativ große Abfindung. Ne? Da war ich auch überrascht. Die haben dann, glaube ich, alle an die 4 Millionen Euro Dollar bekommen als Abo-Dollar.
Ja, noch mehr. 40. Die haben über 51 Millionen irgendwie geeinigt und mit dem Staat New York nochmal 4 Millionen. Aber ich glaube, das ist ja das nächste perfide. Ne? Dann hast du halt in der Anwaltskanzlei gewinnst, hast du ja eine Millionenklage und sag mal, der Löwenanteil dieses Geldes, den kriegt nur die Kanzlei dann wahrscheinlich. Und
ja, wahrscheinlich ist das. Ja, die werden schon gut von leben können. Also ich glaube schon, dass da etwas übrig bleibt. Aber alles in allem haben die Jungs dann irgendwie alle so doch die Wende bekommen und haben gut oder haben den richtigen Weg eingeschlagen. Haben viele Kinder gemacht, zum Teil irgendwie 10 oder 11 Kinder, der eine. Auf jeden Fall alles dann doch hat sich zum Guten gewendet. Aber Fazit, super interessante Serie, sehr, sehr dramalastig, geht unter die Haut, will ich mal sagen, dass, wenn man einfach sieht, wie ungerecht sowas sein kann, ne? Das tut einem dann schon selber irgendwie weh. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, auch, so hart wie es klingt, da muss man auch wahrscheinlich die Zeit damals bedenken, ne? Wenn es wirklich so schlimm war, wie geschrieben wird zu der Zeit New York und die Cops einfach sich keinen anderen Ausweg gesehen haben und also ich in keiner Weise soll man das rechtfertigen, aber man muss immer beide Seiten betrachten, ne? Und wenn die einfach nicht der Sache nicht mehr Herr geworden sind und jeden Tag irgendwie 2, 3 Vergewaltigungen an der Tagesordnung war, tja, dann irgendwann ist der Mensch dann so kaputt und greift zu solchen Mitteln. Ne? Also ganz
schlimm. Aber das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Du kannst ja als Gesetzeshüter, als Cop nicht sagen, pass auf, nur damit du mal irgendeinen Erfolg hast, dann fabrizierst du halt. Ja. Die wussten ja, da wusste ja jeder, dass das irgendwie alles nicht passt. passt nicht, alles nicht klappt. Es ist ja nicht so, dass die da Indizien hatten, dass es in irgendeine Richtung ging, sondern das war halt einfach nur, nee, wir versuchen die jetzt wirklich in die Pfanne zu hauen, ne, und das auszunutzen.
Nee, ich will es ja nicht für gut reden, ne, aber wie gesagt, man muss halt auch die andere Seite, ne, die einfach hilflos sind und nicht mehr wissen, was sie machen sollen und mehr dem Herr werden und irgendwann greift der Mensch auch zu anderen Mitteln, ne, und das ist einfach so. Auf der anderen Seite sieht man auch wieder, wie korrupt oder wie, ja, ich sag mal, korrupt dann auch die Polizei sein kann, ne, dass es auch keine Gutmenschen sind oder waren, ne, dass es alles zwei Seiten hat, diese Medaille. Was ich nur sagen wollte, es wird in der Serie sehr, sehr gut die Zeit damals eingefangen, auch musiktechnisch, da wird sehr viel Hip-Hop und Rap läuft da, einige Sachen kannte ich noch von früher, das ist also wirklich gut gemacht, auch so von der Szenerie, von den Sachen, die anhaben, die Klamotten, alles echt gut gemacht, also wirklich die Zeit wurde eingefangen, gut eingefangen, von daher auch so von den Bildern her richtig gut gedreht und die fünf Jungs, finde ich, haben das auch sehr gut schauspielerisch gemacht, ne? Man muss immer gucken, dass die ja jetzt noch junge Schauspieler sind und junge Darsteller sind, ne? Die haben das auch alles echt gut gemacht und wie gesagt, von mir echt einen Daumen hoch, Empfehlung, sollte man sich angucken, das ist schon eine richtig gute Serie.
Und es sah vor allen Dingen, also wie du schon sagtest, ne? vom Bild her tatsächlich wirklich gut in echt aus, es war authentisch, wenn man sich das anguckt, die tatsächlichen Central Park Fives, warst du noch ziemlich gut gecastet, spielt eben in die Hand. Ich kannte die Story auch nur über Umwege, also nur so am Rande. Ich gucke momentan relativ viele gute Dokumentationen und unter anderem gibt es eine von Michael Moore, die läuft, glaube ich, auch auf, sag mal, Amazon Prime, aber müsst ihr nochmal gucken, Fahrenheit 11-9, da geht es quasi, wie Donald Trump an die Macht gekommen ist. Und da wird im Nebensatz oder in irgendeinem kleinen Schlenker erzählt, dass der damals in den 80, also 89, als sie da quasi verurteilt worden sind oder da kurz davor, so eine ganzseitige Anzeige in irgendeiner Zeitung geschaltet hat und dass er quasi für diese unschuldigen fünf, wie sich im Hinterher herausgestellt hat, also gefordert hat, dass man die Todesstrafe wieder einführt und zurückbringt. Ne? Und das war Donald Trump, der das damals gemacht hat. Also der fand das alles, der ist ja einer mit der größten, sagen wir mal so, Rassisten, die es momentan wahrscheinlich gibt, wenn man die ganzen Äußerungen von ihm so verfolgt. Und damals schon, ne? Da war er sagt, naja, dann setzt du da auf den Stuhl, ne? Und hätte es die Todesstrafe damals noch gegeben, dann wären die wahrscheinlich auch schon hingerichtet geworden, ne? Bevor es die quasi Jahre später rehabilitiert worden sind. Das ist jetzt das ganze perfide, ne? Ich meine, da war das mit dem DNA-Beweis noch nicht so und war halt einfach das Wort und dann war das halt so, ne? Und dann hat man da irgendwelche Beweise in gewisser Weise fabriziert und das war halt das, was diese Serie dann hinten raus auch so bedrückend macht, wo man sich sagt, meine Güte, geht das alles? Ist das rechtens sowieso nicht, aber dass das alles so durchging und dass da so viele Instanzen halt auch beteiligt waren und gesagt haben, es ist irgendwie in Ordnung, ne? Also von der kleinen Ermittlerin bis hoch zum Staatsanwalt und dem Gericht, das Gericht nicht, aber die Staatsanwälte halt, ne? Und das ist schon irgendwie ja sehr fraglich und dass da alle da genickt und zugestimmt haben. Das war eigentlich das, was so, ja, so mit einem faden Beigeschmack hängen geblieben ist.
Ja, stimmt. Ja.
Nee, ansonsten, also von mir auch Daumen hoch. Wie gesagt, es sind ja nur 4 Stunden, ist wirklich eine kleine Miniserie. Also wem das vielleicht, am Anfang war es so, Alex hatte die quasi dann vorgeschlagen, gesagt, okay, ich hatte die immer mehr so nur am Rande, auf dem Radar, war mir im ersten Moment zu viel Drama und wie gesagt, mir ist nach der ersten Episode erst dann aufgegangen, worum es da eigentlich tatsächlich geht. Insofern, wer das vielleicht wegen des Drama-Anteils zu sehr aufs Abstellgleis geschoben hat, der sollte da nochmal reingucken. Also wie gesagt, ist keine, wie Alex schon gesagt hatte oder ich angedeutet hatte, keine tatsächliche Dokumentation der Ereignisse, sondern eine sehr gut aufbereitete Analyse, ist auch blöd, aber halt irgendwie der Geschehnisse, wie sie hätten damals sein könnten oder waren zum Teil und das halt nochmal schön in eine Serie gepackt und sehr bewegend. Und was mir halt gut gefallen hat, dass es tatsächlich auch so kurz war, weißt du, es war halt nicht so 12, 20 Episoden langgezogen, sondern du hast halt wirklich diese einzelnen Etappen von der Verurteilung, also von dem Fabrizieren der Geständnisse, die Verurteilung, wie es im Knast war und wie sie wieder rausgekommen sind, also was danach so passiert ist. Und das, dieses Komprimierte, das hat mir irgendwie da besonders gut gefallen, weil nichts irgendwie so gefühlt in die Länge gezogen wurde. Also von uns beiden Daumen hoch, unbedingt mal reinschauen. Eine lohnende Serie und wie gesagt, man kann ja noch ein bisschen mehr lesen und man kann dann auch die ein oder andere Doku gerade so im Umfeld von Donald Trump nochmal hinterher gucken. Also Fahrenheit 11-9, also 11-9, sehr empfohlen. Könnt ihr nochmal reingucken. So, das soll es dann, glaube ich, auch zu When They See Us sein. Bei Netflix verfügbar. guckt's euch doch mal an. So, bevor wir zur nächsten Serie kommen, Alex hat auch noch eine Kleinigkeit. Ich habe schon vergessen, was es war.
Ja, nichts Großes, aber ich gucke gerade aktuell Stranger Things, Staffel 3 ist ja gerade online bei Netflix. Ist ja auch der Mega-Hype. Ach, ich bin gerade so ein bisschen, ich bin gerade bei Folge 4 durch, glaube ich. Ich bin so ein bisschen gerade zwiegespalten, ob ich es noch gut finde oder ja, so mittelmäßig. Irgendwie finde ich, übertreiben sie es gerade so mit der Story und mit der Szenerie, den 80er Jahren oder ja doch 80er Jahre, und das ist alles ein bisschen überdreht und sehr überzeichnet, die 80er Jahre. Ich war nicht dabei in den 80er Jahren, kann jetzt mal kein wirkliches Teil bilden, aber ich finde einfach, zum Beteiligten ist das alles so zu bunt und alles zu aufgesetzt, und was mich da jetzt wirklich extrem stört, was sehr, sehr ins Auge fällt, diese Produktplatzierungen, ne? Also das nimmt da ja ein Ausmaß an, das ist unglaublich, wenn die Kellogg's Max sowas von brisant in der Küche stehen als richtig bunte. Ja, aber das ist schon zu schlimm, weißt du, die haben sie auch noch so in den Winkel gedreht, dass auch wirklich das eins wunderbar zu sehen ist, ne, und dann Burger King ganz groß irgendwie in der Shopping Mall ist, also das kann man erstens dezenter machen, und ich weiß nicht, ob die das nötig haben, dass sie das so extrem alles präsentieren, ne, also das, wenn's auffällt, wenn's ganz dezent irgendwo steht in der Ecke, ist okay, aber wenn's so extrem auffällt und extrem präsent
wenn du so einen Commercial Zoom hast, noch quasi auf der Packung, ne?
Ja, das ist furchtbar. Also ich finde das nicht mehr gut, also das sind Serien, wir sind mir Serien lieber, die das dezent oder gar nicht machen, als so, ne, also finde ich ein bisschen arg. Also bei dem finde ich es gerade sehr, sehr arg. So, von daher, ich quäle mich nicht durchquälen, ich gucke es jetzt mal zu Ende, aber ich glaube, dann ist danach ist auch gut, ne, dann hat das seinen Hype gehabt, dann haben sie gut Geld verdient mit, und dann soll ich aufgucken. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, die Leute, was sie gerade zur Staffel 3 finden oder sagen, guck mal, ob ich da
diese Kommentare mit den Leuten. Ich habe es beim letzten Mal aktiviert, diesmal hat Erik mich quasi 3 Tage, bevor die nächste Folge rauskommt, darauf hingewiesen, dass ich aber vergessen habe, eine Kategorie zu aktivieren. Das heißt also, die erscheint also relativ spät bei euch im Feed wahrscheinlich erst, und wundert euch nicht, da kam dann gleich die nächste Folge, nämlich diese. Dann ist es auch wieder aktiviert, aber naja, passiert. Es ist halt Sommer, auch wenn es gerade wieder etwas kühler geworden ist. Naja, egal. So, dann kommen wir doch zur nächsten Serie, die schon relativ lange, also Amazon bewirbt ja das schon fast manchmal bis zum Erbrechen. Also da kannst du jede Seite aufschlagen mit jedem Rechner quasi, mit jedem Handy, da kommen ja diverse Serienempfehlungen, und Good Omens war eine, die halt als Banner halt immer und immer wieder kam. Handelt sich dabei um eine 6-teilige Miniserie, die das gleichnamige Buch Ein gutes Omen von Terry Pratchett verfilmt. Und das Interessante ist, Terry Pratchett ist ja schon ein paar Jährchen nicht mehr unter uns. Vom Namen her kennt ihn wahrscheinlich jeder. Ich weiß nicht, ob jeder was gelesen hat. Stichwort Scheibenwelt und so, und Millionenauflage in zweistelligen Bereich weltweit. Also man könnte den schon kennen. Und in seinem Testament stand irgendwie sinngemäß drin, er wünscht sich doch, wenn es da mal eine Verfilmung geben sollte, dann soll das Neil Gaiman machen. Und Neil Gaiman ist immer noch derjenige, der so der wandelnde, ja, wie soll man sagen, die wandelnde Enzyklopädie für irische oder generell so Mythologie der verschiedenen britischen Inseln ist. Ganz faszinierender Mann, toller Mann, der sowohl Comics als auch Bücher schreibt und der da viel Feingespür oder viel Gefühl dafür entwickelt hat und das eben umgesetzt hat und sich da auch geehrt gefühlt hat. Und der dann auch quasi diesen ganzen Prozess, der hat das Drehbuch, ich weiß gar nicht, ob der das Drehbuch tatsächlich noch geschrieben hat, aber der hat zumindest dann darauf geachtet, dass es im Geiste von Terry Pratchett umgesetzt worden ist. Wenn man sich die Serie so anschaut, ich komme gleich zur eigentlichen Handlung, sieht man, dass da auch Amazon wahrscheinlich viel, viel Geld in die Hand genommen hat, beziehungsweise mit BBC, weil ich glaube, BBC alleine hätte sich dieses Opulente auch so von diesen Effekten nicht unbedingt hätte leisten können. Wobei, da fehlt uns Erik wieder, ob der was an den Effekten auszusetzen hatte, kann er ja vielleicht hinterher, der hört die Serien, die Folgen ja, also den Podcast tatsächlich auch immer nochmal an. Wer auch noch nicht dabei ist, kannst dir mal sagen oder reinschreiben, ob das tatsächlich so opulent war, wenn du es dann gesehen hast. So, worum geht es? Also es gibt zwei Protagonisten, und das ist dann gleichzeitig auch der Auslöser gewesen, warum viele Gläubige da ja so ein kleines Problem mit dieser Serie hatten, denn wir sehen am Anfang so das Paradies, das sind die zwei Engel, also der Erzengel und der Engel, also das einmal ist das nämlich der Dämon, also die Hauptfeeds zweite Hand oder die rechte Hand des Teufels Crowley, und der Engel, wie hieß denn der? Nicht Azrael? Naja, irgendwie sowas. Also irgendwie so ein Erzengel jedenfalls. Und man sieht quasi, wie Eva verführt wird und danach logischerweise aus dem Paradies getrieben wird und kriegt noch das Feuerschwert des Engels, und die beiden unterhalten sich so, und das ist schon das erste interessante Gespräch, ne? Und dann wird also die Diskussion, ob denn der Gehilfe des Teufels, der Dämon, etwa das Richtige getan hat, wofür er bestraft wird, beziehungsweise ob der Engel, indem er den Menschen das Feuer gegeben hat, da quasi das Falsche getan hat, obwohl er ihnen eigentlich helfen wollte. Und wir springen dann, oder wir sind vorher schon zurückgesprungen, so quasi so an den, kurz vor den Weltuntergang. Und die Geschichte entfaltet sich so, dass dann irgendwann der Teufel sein Kind auf die Erde bringt und diese zwei, der Dämon und der Engel, die haben dann wieder die Hand im Spiel. Also die vertauschen dann plötzlich das Kind, das wird sollte eigentlich einem Politiker untergejubelt werden, wird dann aber quasi einem einfachen Person, weil die zur gleichen Zeit entbinden, untergejubelt. Und es entsteht so ein wirklich interessantes oder interessante Gemengelage aus diesem Spiel von Gut und Böse und den zwei Protagonisten, eben diesen Dämon und dem Engel, die sich mittlerweile auch angefreundet haben, so über diese 2000 plus Jahre, in dem die da zusammenleben, und die versuchen nun eben die Inkarnation des Teufels, also das Kind des Teufels irgendwie unter die Fittiche zu greifen und zu gucken, dass es irgendwie die rechte Bahn geht. Und das ganze Spiel drumherum ist so kunstvoll inszeniert. Und wer, wie gesagt, schon mal am Rande so ein Buch von Terry Pratchett gelesen hat, der wird dann auch dieses Gespür dafür bekommen, wie fantasiereich eben auch diese Serie entsprechend getreu umgesetzt worden ist. Und es macht einfach Spaß, den Protagonisten da zuzuschauen. Ist ja hochgradig besetzt, also mit David Tennant, der diesen Dämon spielt, diesen Crowley, dann Michael Sheen, der diesen Erzengel da spielt. Großartig gemacht und immer wieder kleine Nebenrollen. Ich komme gerade nicht drauf. Wie ist nochmal der Politiker, der Vater des eigentlichen Kindes? Den kennen wir auch. Jedenfalls ist ein amerikanischer Schauspieler, der bei The Office mitgespielt hat. Ah, ich komme nicht drauf. Egal. Immer wieder sind hochkarätige Rollen. Aber wie gesagt, David Tennant, der schießt da den Vogel ab. Der spielt das so gut und irgendwie so gekonnt und macht einfach so viel Laune und so viel Spaß. Und es ist halt einfach, auf der einen Seite hat es so einen, ich will jetzt nicht sagen, philosophischen Unterton, weil das ist schon zu viel, aber es stellt so bestimmte Sachen in Frage, gibt so bestimmte Anregungen. Aber der Schwerpunkt ist halt schon in diesem britischen Humor, die beiden, die sich da die Klinke in die Hand geben. Ich fand's einfach toll. Und dann kommt eben, wie gesagt, dieses opulente, umgesetzte, meisterhafte Szene gesetzt von denen. Ich weiß nicht, wer da die Federführung hatte, ob das jetzt mehr Amazon war oder BBC. Aber BBC macht ja grundsätzlich auch, wenn man das so anschaut, gute Adaptionen von Büchern oder sowas. Und in dem Fall wirklich, da lohnt sich, da spielt es keine Rolle, ob man schon die Serie gesehen hat oder das Buch dazu gelesen hat oder nicht. Das macht einfach optisch so viel her. Da muss man einfach mal reingucken. Also es ist eine aberwitzige Story. Also das ist nicht geradlinig in keinster Weise. Das sind überall so, weiß ich nicht, so links und rechts so Schwenke, die auf einfach irgendwie verrückt sind. Also es hat halt also keinen ganz linearen, klaren Faden, sondern es ist so ein, eben wie diese Scheibenwelt von Terry Pratchett war, so an vielen Stellen so, ja, franzt das so aus, aber auf eine positive Art und Weise und verrennt sich nicht. Also mir hat es unheimlich gut gefallen. Ich habe mich da extrem gut unterhalten gefühlt. Unter anderem, wie gesagt, spielt eben dann auch der Hauptdarsteller von Mad Men, John Hamm, mit. Eigentlich, den ich im Kopf habe, der gleich in der Pilotfolge mitspielt, habe ich immer noch nicht rausgekriegt, wie der hieß, aber es spielt auch keine Rolle. Ich fand es großartig. Soll auch demnächst, glaube ich, also wer es bei Amazon nicht sieht, glaube ich, irgendwann Ende 2019 auch in den Öffentlich-Rechtlichen mit ausgestrahlt werden. Es sind ja nur 6 Episoden, relativ überschaubar. Insofern, wer Amazon nicht hat, aber wer hat das nicht? Mittlerweile gibt es ja, glaube ich, kaum noch einen, der das nicht hat. Alex, du bist ja vielleicht, weiß ich nicht, bist du die Zielgruppe für das? Hat dir das Spaß gemacht? Hat dich das unterhalten? Guckst du weiter?
Doch, es hat mich sehr gut unterhalten. Also es ist sehr kurzweilig, ich habe nur die erste Folge gesehen, es ist sehr, sehr kurzweilig, mit sehr schönen, gerade am Anfang, Elementen, spielerischen Elementen, Sprüngen und ein witziger Erzähler ist auch dabei, ne, der so ein bisschen durch die Handlung leidet. Die beiden natürlich wirklich grandios dargestellt, oder die grandios spielen die da, also die ergänzen sich sehr, sehr gut. Auch so dann die Szene dann in dem Krank oder in dem Kloster, wo dann die Entbindung, also wirklich witzig gemacht mit dieser Vertauschung der Babys und dann diese Nonnen, ne, ist wirklich witzig gemacht, muss man wirklich sagen. Ich habe es mir gar nicht so vorgestellt, ich habe irgendwie gedacht, das ist wieder irgendwas Komisches, und dann habe ich das guckt sich echt schnell weg, ne? Also die erste Folge war sehr, sehr kurzweilig, sehr lustig, sehr unterhaltsam. Hast du schon mehr geguckt? Oder?
Ja, also ich bin, nein,
bleibt es so?
Oder, ja, doch.
Bleibt es so oder wird es eher dann, weil die Story ist ja dann bekannt, sage ich mal, ne? Die wollen ja dann irgendwas machen und
aber ich glaube, gerade so diese, wie du sagst, diese Erzählerdialoge, übrigens Nick Offerman war das, den ich meine, die bringt dem Ganzen so einen leichten Zynismus immer. Also das ist immer so dieser omnipotente Erzähler, der alles im Griff hat, der alles weiß, alles, wie sich irgendwie entwickelt hat und das ist witzig und wie du schon sagtest, in dem Piloten gerade, so dieser Dialog zwischen denen, also einer banalen Handlung, ne? Zwei Nonnen zwinkern sich zu, ne? Und denkst du, was willst du da groß draus machen? Ne? Und dann haben sie aber so einen inneren Monolog, wo du beide quasi dieses, was ihr Zwinkern bedeutet und dieser Dissens, der dadurch entsteht, also es ist großartig irgendwie und also das Ding, hoffe ich mal, dass das bis zum Ende so kurzweilig und unterhaltsam ist und wie gesagt, eine der Serien, deswegen wieder ein Punkt für mich, dass die zu Ende zu schauen, es ist halt wirklich eine Miniserie und es ist halt so viel Fantasy und Mystery und Drama, aber es sind halt auch nur 6 Episoden und dann ist es halt gut und da kommt halt nicht mehr, das ist halt, also hoffe ich mal, dass da nicht mehr kommt, dass die nicht irgendwie wieder was aus dem Hut zerren, wo dann weiterkommt.
Oh ja, kann man sich gut vorstellen bei den beiden.
Ja, man kann noch mehr Bücher von ihm verfilmen, als von Terry Pratchett an sich, aber das, denke ich mal, ist schon irgendwie abgeschlossen und wie gesagt, wir kennen ja David Tennant nun aus verschiedenen Verfilmungen und Serien schon, aber der hat da ein Charisma in dieser Rolle und so diese leichte Überheblichkeit, die er da an den Tag legt und trotzdem diese Bedachtheit und diese Witzigkeit in seiner reduzierten Spielweise, die übertrifft eigentlich alles so für mich, so was er so in den letzten Jahren gemacht hat. Das ist einfach, also ich fand's, weiß nicht, wiederhole mich da so ein bisschen, aber so großartig, ne, was, wo er in Broadchurch noch so als Ermittler tätig war irgendwie, das macht er dort einfach in dem Fall nochmal witzige Art und Weise. Also der ist halt einfach großartig, ne? Doctor Who, Broadchurch, alles Mögliche. Und der ist so vielseitig und so wandelfähig. Das ist ein begnadetes Talent, um es mal ein wenig zu überspitzt auszudrücken.
Nee, ist richtig. Also das gibt auf jeden Fall auch Daumen hoch. Empfehlung.
Genau. So, also von uns zwei Serien, die ihr gucken könnt, wenn es mal draußen wieder Sommer sein sollte oder es ist zu kalt, um sich draußen aufzuhalten, oder es regnet ein wenig zu viel oder es stürmt ein wenig zu viel, dann guckt da mal rein. Also wie gesagt, kommt man eigentlich um beide nicht so richtig drum hin. Wie gesagt, die erste, wenn Sie sehen, da habe ich ein wenig so das Gefühl gehabt, es wäre zu viel Drama gewesen, bin eines Besseren belehrt worden und Good Omens war am Anfang mir ein wenig zu bunt, dachte mir, zu viel Mystery, zu viel Kitsch, bin aber durch den sehr angenehmen Humor und die Art und Weise, wie es erzählt wird, ebenfalls eines Besseren belehrt worden. Also wenn einer dieser Aspekte euch abgeschreckt hat, guckt einfach mal rein. Die sind wirklich richtig gut geworden, die beiden Serien. So, das soll es dann diesmal, glaube ich, auch gewesen sein. Oder gibt es noch irgendwas, was du am Rande guckst? Du hast gesagt, du guckst noch Stranger Things weiter. Eine Sache ist mir aufgefallen. Du hast ja gesagt, dass Casa del Papel, hieß das nochmal, das Haus des Geldes?
Ja, ja.
Dass die dritte Staffel schon kommt, aber die ist erst angekündigt worden. Die kommt noch gar nicht, oder?
Nein, die kommt im Juli oder sowas.
Die kommt erst noch, Juni, Juli. Ja, und du hast mal letztes Mal gesagt, die kommt schon.
Ja, guck mal, aber die zweite war ja jetzt irgendwann im Mai oder Juni.
Nee, die zweite Staffel schon. Erste und zweite Staffel, die kamen doch zur gleichen Zeit raus.
Nein, die erste Staffel war doch so in zwei gespalten.
Ja.
So, und dann kommt die zweite Staffel. Die dritte kommt jetzt.
Entweder habe ich da wirklich tatsächlich irgendwas übersehen, weil ich habe immer nur die erste Staffel als zweiteilige wahrgenommen. Also die war ja, wie du schon sagtest, da musst du nur mal gucken. Also gibt es Haus des Geldes Teil 2. Hast du reingeguckt schon?
Warte mal, oder bin ich jetzt so komplett falsch? Bin ich falsch?
Warte mal, wir gucken mal auf Wikipedia.
Vielleicht bin ich auch falsch. Teil 3, ach so, und das ist dann 19. Juli. Okay, alles klar. Nee, da bin ich komplett falsch. Da ist richtig.
Okay.
Dann war Teil 1 und Teil 2 schon da und Teil 3 kommt ab 19. Juli. Alles klar. Nee, dann habe ich mich.
Okay, weil ich habe letztens gesucht, habe irgendwas verpasst. Irgendwie, hä? Aber da freue ich mich auch drauf. Da bin ich sehr gespannt, ob die das Niveau weiter halten können, weil selbst das Musikstück dahinter, irgendwie hatten meine Kinder das rauf und runter gehört. Dieses hier, wie hieß das nochmal? Wie hieß der Titelsong denn nur wieder? Was die immer singen hier. Keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine. Und da gibt es einen Remix und das hatten die immer gehört. Woher kennst du das? Hat dann ungefähr gefühlte 20 Wiederholungen von meinen Kindern gebraucht. Aber dann fiel es mir ein, woher ich das Stück kenne. So, dann soll es das gewesen sein. Wie gesagt, ich gucke momentan noch Dokus. Hätte ich noch ein, zwei in der Hand, aber beim nächsten Mal vielleicht. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wenn ihr noch kleine Tipps am Rande habt, die sonst unter dem Radar fliegen, ganz Special Interest haben, die Netflix oder Amazon uns nicht vorstellt, muss ich immer noch über Amazon aufregen. Das ist echt schwer. Nutzt du Amazon noch so als Serien aber es ist echt nicht so einfach, da an neuen Content ranzukommen. Ich meine, es wird zwar viel plakativ beworben, aber wenn du jetzt speziell was suchst, irgendwie ist es schon immer noch eine scheiß Eingabeumgebung, oder?
Ja, was kann ich so?
Ist dir echt egal.
Nö, weil ich habe jetzt keine Probleme mit. Also.
Na gut.
Kann ich jetzt nicht so bestätigen.
Na gut. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net.